www.deutschenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Herzlich willkommen zur Folge 143 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Am Mikrofon ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Wenn du fleißig trainierst und manchmal ein wenig enttäuscht bist über deinen Trainingsfortschritt, dann habe ich heute den richtigen Mann für dich am Mikrofon. Das ist nämlich David Lechner. Er ist Sportwissenschaftler, er ist Dozent an der Pädagogischen Hochschule in Tirol und er arbeitet seit vielen Jahren als selbstständiger Athletiktrainer. In seiner Arbeit begleitet er ambitionierte Nachwuchstalente ebenso wie erfahrene Leistungssportlerinnen. Immer mit einem klaren Fokus auf nachhaltige Leistungsentwicklung und Prävention. Dabei denkt er Training nicht isoliert, sondern immer im Zusammenspiel von Belastung, Ernährung und Regeneration. Sein Fokus ist, die Basis ausbilden, dabei Überlastungen vermeiden, den Fortschritt messbar machen und langfristigen Trainingsaufbau sichern. Besonders spannend ist sein Ansatz auch für alle, die sportlich ambitioniert sind, auch im Hobbybereich. Denn David zeigt, dass effektive Trainingssteuerung heute nicht teuer oder kompliziert sein muss. Viele nützliche Tools tragen wir längst in der Hosentasche oder am Handgelenk. Mit Hilfe von Biofeedback-Methoden wie der Herzfrequenzvariabilität, der Ruheherzfrequenz oder anderen Alltagsdaten lassen sich Trainingsprozesse gezielt steuern, individuell, praxisnah und auch auf wissenschaftlichen Grundlagen. Warum das für dich ein echter Gamechanger sein kann, egal ob du jetzt Hobbysportlerin bist oder auch ein Leistungssportler, darüber sprechen wir mit ihm heute im Interview. Bevor wir aber starten, habe ich noch einen Veranstaltungstipp für dich für eine tolle Fortbildung im September, denn da wird Daniel Lechner dabei sein mit einem Vortrag und einem Workshop. Von 26. bis 28. September 2025 wird das BSFZ Farkassee der Austragungsort für eine der wichtigsten Fortbildungen im österreichischen Sport, die dritte BSBA Trainer Convention. 3 Tage lang dreht sich alles um die zentrale Frage, welche Fähigkeiten braucht Coaching morgen und wie setzen wir sie heute schon um? Der Auftakt erfolgt bereits am Freitagabend mit einer inspirierenden Online-Fortbildung, einem Online-Warm-up mit der Tiroler Sportpsychologin Dr. Miriam Wolf. Sie präsentiert ihr bewährtes 4-Punkte-Programm zur Entwicklung einer Beziehungskultur zwischen Trainerin und Athletin, die nicht nur auf Respekt basiert, sondern auch gezielt Performance fördert. Am Samstag und Sonntag geht es dann richtig zur Sache am Farkassee. Dort finden nämlich geballte Praxisworkshops und Vorträge statt mit Lukas Kitzberger und Martin Mader von der Löwenherz Fitness Company sowie mit den erfahrenen Athletiktrainern David Lechner und Thomas Strowel. Sie liefern ein Feuerwerk an sportwissenschaftlichen Inhalten von Krafttraining über Trainingssteuerung bis hin zu mentaler Performance. Diese Convention richtet sich an alle, die im Sport nicht stehen bleiben wollen, an Trainerinnen, Coaches, Bewegungsprofis und Sportpädagoginnen, die sich mit zukunftsweisenden Themen beschäftigen wollen. Und das alles an einem Ort, der auch inspiriert. Der Farkassee bietet nämlich nicht nur die perfekte Kulisse für Bewegung und Erholung, sondern er schafft auch einen inspirierenden Raum für den kommunikativen Austausch und fürs Netzwerken untereinander. Also insgesamt eine perfekte Vacation, wie man sie sich wünscht. Fortbildung, Natur, Know-how, Community und neue Impulse, alles in einem Paket. Wenn du jetzt schnell bist, dann kannst du dir noch eines der letzten Early-Bird-Tickets sichern. Die gibt es auf der Website bewegungsakademie.at. Dort findest du alle Informationen zur Trainer-Convention und du findest dort auch den Link zu den Tickets. Logge dich also gleich ein, bewegungsakademie.at, und los geht's mit deinem Ticket für die BSBA Trainer Convention. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Tolle Veranstaltung Ende September in Faak am See. David Lechner wird auch dabei sein. Und heute im Interview wird er uns bereits einen Einblick geben in sein Thema Biofeedback in der leistungsbezogenen Trainingssteuerung. David ist schon im Studio. Ich darf ihn begrüßen. Sag einmal Servus, David.
Servus, hi. Ich danke für die Einladung.
David, du arbeitest ja an der Pädagogischen Hochschule Tirol. Wir sind ja Kollegen. Ich bin an der PH Steiermark, du in Tirol. Und du bist auch selbstständiger Sportwissenschaftler und arbeitest mit Nachwuchssportlerinnen, mit Leistungssportlern, mit dem Fokus auch die Leistung weiterzuentwickeln. Wie schaut denn hier dein Alltag aus? Wie lässt sich denn das unter einem Nenner bringen? Kannst du uns da einmal einen kleinen Einblick geben?
Ich bin eben als Dozent an der Pädagogischen Hochschule Tirol tätig, bilde dort angehende Primarstufenlehrerinnen aus. Ich liebe auch die Basisarbeit, also mir gefällt es da gut, gerade diese Public Health Themen, die ja sehr bedeutsam sind. Und ja, verbinde das Ganze eben mit meiner selbstständigen Tätigkeit als selbstständiger Sportwissenschaftler. Und ja, natürlich ist ein Zeitmanagement gefragt, Familie gibt's auch noch und selber bin ich auch noch was sporteln. Aber es lässt sich gut vereinen. Mein Glück in der Hinsicht ist, dass man ja die Arbeitszeiten außerhalb der Lehre auf der Pädagogischen Hochschule sehr flexibel sind und so lässt sich das in Summe gut kombinieren und ich bringe das Ganze im Laufe der Woche gut unter.
David, wenn du deine Athletinnen betreust, hast du da einen speziellen Fokus in deiner Arbeit? Welche Bereiche du hier entwickelst oder einen speziellen Zugang?
Ja, primäres Tool oder mein Hauptansatz ist immer ein gesunder Sportler, ein Sportler, der sich selten verletzt, wenig Verletzungen hat, wird ein besserer Sportler. Das ist so meine primäre Aussage immer, die ich ja versuche, Sportlerinnen zu verinnerlichen, bevor mal der Gedanke im Raum steht, die Leistung zu steigern, ist immer die Prävention mal der wichtigste Punkt. Und da geht's los, dass ich immer sage, wir haben so eine, ich nenne es immer die Performance, die Basis, die uns performen lässt, die überprüfen wir. Sind es Defizite, muskuläre Disbalancen, sind es Eigenheiten im Bewegungsapparat, sind es irgendwo Schwächen irgendwo, die analysiere ich gezielt, da kann das Handy zum Einkommen und so weiter, dass man es wirklich gezielt über Slow Motion beispielsweise mit der Videokamera das filmt und einfach, ja, um da mal so Defizite rauszufinden. Und dann, wenn wir so diese Defizite beseitigt sind, wenn wir sagen, so unsere Basis passt, körperlich sind wir vorbereitet, muskuläre Disbalancen sind ausgemerzt, Beweglichkeit und so weiter passt, dann schauen wir so ein bisschen auf die Athletik, auf die Leistungssteigerung. Dann sage ich mal, wir müssen parallel uns ansehen, bringt die Trainingsintervention was? Bringt das Ganze was, um besser zu werden, um explosiver als Beispiel zu werden, um leistungsstärker zu werden? Und wie verknüpfen wir das, ohne dass wir uns später wieder unnötig verletzen, weil einfach der ganze Trainingsload zu hoch war. Und da ja nutze ich zum einen Biofeedback-Verfahren, zum anderen aber auch klassische Monitoring-Tools beziehungsweise leistungsdiagnostische Tools von Sprunganalysen bis hin zu Muskelfunktionstests in allen Bereichen. Und dieses System ja in Einklang zu bringen, ist dann ja meine Kunst, die da betreue ich ganz viele Athleten und ja, da probieren wir Fortschritte zu erzielen, mit der Basis verletzungsfrei zu bleiben.
Bevor wir jetzt zum Biofeedback kommen, reden wir vielleicht ein wenig noch über die Basis. Also welche Parameter schaust du dir an, wenn es darum geht, zu erkennen, ob deine Sportler gesund genug sind, ob sie die Mobilität und die Kräftigung haben, damit du die Leistung vorantreiben kannst?
Ja, das sind immer ganz viel, hat damit Beobachtung zu tun. Es spielt die Alltagshaltung, das ist ja ein Punkt, der sehr relevant im Leistungssport wird. Die immer mehr sitzende Gesellschaft spiegelt sich auch im Leistungssport wieder. Und da schaue ich ganz viel einfach auf die Haltung, Körperhaltung. Sind zum Beispiel die Füße unten nach außen gedreht, als einfaches Beispiel. Wie schaut der Hüftbeuger bei einem Muskelfunktionstest aus? Das sind einfach so Basiselemente, die ich mir gerne anschaue, weil die einfach dann auch entscheidend sind. Nur wenn die Basis sitzt, in dem Fall der Körper, ein recht bekannter Sportwissenschaftler sagt immer, die Karosserie muss passen. Wenn die Karosserie verzogen ist, dann ist eigentlich auch keine Athletik möglich oder keine Steigerung der Athletik möglich. Und so schauen wir das immer an. Da gibt's, für mich ist zum Beispiel die Überkopfkniebeuge so als Beispiel, dass man einfach gut beobachten kann, ja, wie verhält sich der Sportler, weicht er hinten mit der Hüfte aus zum Beispiel über das Gesäß und so weiter, hat er einen Knievalgus bei leichten Sprüngen, das sind so Basiselemente und wenn diese Basiselemente dann in so einer bestimmten Testbatterie erfüllt sind, dann geht's in Richtung, ja, Steigerung der Leistung, dann ist der Körper vorbereitet, die Karosserie nicht mehr verzogen und in Folge sind dann einfach auch Leistungssteigerungen möglich.
Wenn es um eine gesunde Basis geht und du diese untersuchst, mit welchen Defiziten hast du das dann am häufigsten zu tun mit deinen Athleten?
Ja, definitiv. Ein verkrümmerter Hüftbeuger, früher haben wir immer gesagt verkürzt, aber einfach durch die sitzende Tätigkeit, das ist das einer der Hauptgründe und einfach generell mangelnde Hüftbeweglichkeit. Also quer durch die Sportarten, vom Skifahrer bis zum Radfahrer bis hin zum Fußballer, das ist so sehr, sehr gängig. Gerade die ganze Hüftmobilität, die einfach entscheidend ist, die Verbindung auch Oberkörper, Unterkörper. Ja, das ist sicher der Punkt, wo die größten Defizite auftreten.
Das ist ja oft so, wenn man mit Leistungssportlerinnen zu tun hat, die eigentlich immer ihre Hauptsportart trainieren, dass es dann zu Verkürzungen kommt oder zu speziellen körperlichen Ausprägungen, weil eben sehr einseitig trainiert wird. Hast du dieses Phänomen auch bei deinen Athletinnen?
Ganz genau, ja. Und eben da die Kombination irgendwo zwischen Mobility, Stretching und Kräftigung, eben diese Basis wiederherzustellen.
Genau.
Und auch, dass die Sportler verstehen, wie entscheidend ja das auch ist, um eben ja verletzungsresistenter zu werden beziehungsweise verletzungsfrei zu bleiben und auch für die Weiterentwicklung der Leistungsparameter.
Ja, und um genau diese Leistungsparameter dann ein wenig weiterzuentwickeln, dann setzt du ja auch die Methoden des Biofeedbacks ein. Vielleicht kannst du ein wenig erklären, was Biofeedback überhaupt ist und wie du das auch gezielt einsetzt.
Ja, Biofeedbacks ist im Prinzip ein Diagnosetools, das viele von uns mittlerweile am Handgelenk tragen, das ja ganz viele Jahre einfach nicht möglich war, weil es schlichtweg zu teuer war, weil es Labors gebraucht hat, aber eben ja mit diesen ganzen Wearables, die wir immer mehr in unseren Händen tragen, beziehungsweise zum Teil auch in der Hosentasche, sprich Handy und so weiter, ist einfach so, dass diese Biofeedback-Tools uns aufzeigen, wie das System, unser System in dem Fall der Körper auf Training, Stress, Schlaf, Ernährung, aber auch Emotionen reagiert. Und verstehen könnte man darunter zum Beispiel den Ruhepuls. Das sind so typisch, ist ein typisches Biofeedback oder ein typischer Parameter für ein Biofeedback. Aber eben auch die Atemfrequenz. Wie häufig atme ich pro Minute? Die Herzratenvariabilität. Das ist nichts anderes wie der Abstand zwischen zwei Herzschlägen. Und das kombiniert über ja, diese Tools, die solche Dinge auswerten, ja, kann man sich eben anschauen, wie hängt das ganze System zusammen. Sprich eben Training, Schlaf, Regeneration, aber auch zum Beispiel Regenerationsmethoden. Wie wirkt sich ein Kältebad auf diese Tools und so weiter. Und das sind so sogenannte Biofeedback-Tools oder besser gesagt die Parameter. Und da versuche ich immer wieder den Zusammenhang zwischen Training, Ernährung, Regeneration herzustellen, um dann einfach ja Stagnationen im Training aufzudecken und im besten Fall auch einfach wieder Verletzungen, Infektionen, Ausfallszeiten zu vermeiden.
Das heißt, die technische Voraussetzung ist eigentlich da. Viele haben das bereits am Handgelenk, Wearables, Uhren oder auch Handys in der Hosentasche. Interessant wäre jetzt, welche Parameter hier aussagekräftig sind. beziehungsweise auch welche Kombination von Parametern hier einen echten Mehrwert liefern, wenn es um Trainingssteuerung geht.
Ganz wichtig ist, und das muss ich mittlerweile dazu sagen, weil das selbst im Profibereich ein Riesenproblem ist, ist immer so, es werden Einzelwerte gedeutet. Einzelwerte machen keinen Sinn, weil eben diese verschiedenen Parameter immer auch zusammenhängend zu sehen sind, weil oft die Folge einer Reaktion eines Parameters eine andere Reaktion des anderen Parameters auslöst. Und deswegen ist es so schwierig oder gefährlich eigentlich, gerade bei der Trainingssteuerung, beim Monitoring, wenn man auf Einzelwerte sich beruht, ohne dass man auch das nötige Hintergrundwissen hat. Die wichtigsten für mich sind definitiv die HRV, also die sogenannten Herzratenvariabilität. Da geht es nämlich auch um Stressverarbeitung. Stress spielt im Sport eine Riesenrolle. Stress löst ja auch am Ende physiologische Prozesse im Körper aus. Und wenn die ständig ausgelöst sind, sprich wenn der Körper ständig unter Stress steht, dann wird er in Folge nicht mehr voll leistungsfähig sein. Deswegen ist die Herzratenvariabilität ein absolut entscheidender Faktor. Für mich einer der besten und sehr unterschätzten ist der Ruhepuls. Einfach wie ist das vegetative Gleichgewicht, der ist ein super Erholungsmarker und er kann relativ gut eigentlich auch anzeichnen, wenn gegebenenfalls Infektionen, Übertraining und so Dinge anstehen, beziehungsweise auch wenn der Schlaf schlecht ist. Und die Atemfrequenz, das wäre so der dritte große, den ich immer sehr gerne dazu nehme. Das ist für mich ein versteckter Stressindikator, sprich das sind die Atemzüge pro Minute und wenn die zu hoch werden, spricht das für eine Stressreaktion. Und Stressreaktion bedeutet immer Belastung für den Körper und infolge verminderte Regeneration, jetzt vereinfacht ausgedrückt.
Schauen wir uns die einzelnen Parameter an. Beginnen wir vielleicht mit der Ruheherzfrequenz. Wann misst du die und was sagt die Ruheherzfrequenz eigentlich so aus?
Je nach Tools jetzt, wenn ich jetzt auf die gängigsten Tools kurz eingehe, das sind so der Oura-Ring, Whoop, beziehungsweise auch die ganzen Apple Watch und so weiter, die machen das beiläufig über die ganze Nacht und bestimmen einen Durchschnittsruhepuls und auch einen Durchschnittswert über die Nacht. Und ansonsten ist wirklich nach dem Aufstehen der Wert, den man misst, idealerweise aber immer auch über mehrere Tage das Ganze betrachten. Der Körper hat, oder jedes System, sprich Mensch, hat einfach eine individuelle Varianz. Und deswegen muss man sich das oder sollte man sich das über mehrere Tage anschauen. Nicht, dass man sagt, heute mache ich jetzt in der Früh eine Messung und nächste Woche und jetzt ist es um 3 Schläge erhöht und ich kriege schon Panik. Nein, man muss einmal schauen, der Körper ist nicht immer gleich. Das heißt, es gibt einfach kleine Abweichungen und die sollte man mal über eine Woche, vielleicht auch länger, ein bisschen beobachten und dann kriegt man mal einen ordentlichen Durchschnittswert als Beispiel.
Welche Schlussfolgerungen kann man dann ziehen, wenn der Ruhepuls leicht erhöht ist, wenn man ihn misst?
Ja, ich sage immer, so ein sehr guter Ruhepuls irgendwo in dem Bereich Sportler, da müssen wir nicht immer von Profisportler, auch sehr viele Amateursportler, vor allem gehobene Amateursportler, haben sehr gute körperliche Voraussetzungen, da sind wir meist so kleiner 52 Herzschläge, das ist sehr gut. Und jetzt ist eben so, wenn der raufgeht, so um 5 Schläge, 7 Schläge, 10 Schläge erhöht, dann spricht man so von einem latent gestressten System. Und das ist dann natürlich nicht ideal. Und dann geht es immer darum, was sind jetzt die Gründe dafür? Und das ist so wichtig und das ist das, was ich meinen Sportlern immer so vermittle. Man muss immer auf Ursachenforschung gehen. Der Wert sagt uns was. Er ist erhöht oder er ist nieder. Nieder bedeutet, okay, wir sind gut erholt, das System funktioniert gut, wir sind im Gleichgewicht. Aber wenn es erhöht wird, dann steht was an. Unter Umständen eine Infektion, unter Umständen sind wir übertrainiert, unter Umständen haben wir ein emotionales, das unterschätzt man zum Beispiel sehr häufig, ein emotionales Problem, auch das wirkt aus, wenn ich in der Nacht schlecht schlafe und so weiter. Und das muss man sich eben anschauen. Und dann geht man auf Ursachenforschung und dann kann man gegebenenfalls das Problem lösen. Ein Beispiel wäre, ich setze eine Trainingseinheit aus. Ich mache eine reduzierte Trainingseinheit im Ausdauerbereich, ein GA1-Training oder GA2-Training als Beispiel.
Schauen wir uns vielleicht auch die Herzratenvariabilität, die HRV, ein wenig genauer an. Kannst du uns erklären, was das genau ist und was du aus dem angezeigten Wert ableiten kannst?
Ja, gerne. Die Herzratenvariabilität ist im Prinzip nichts anderes wie der zeitliche Abstand zwischen 2 Herzschlägen. Und der steht in einem sehr engen Zusammenhang mit dem Nervensystem, mit dem autonomen Nervensystem, Parasympathikus, Sympathikus. Und jetzt spricht man sehr häufig, vor allem im Ausdauerbereich, umso höher der ist, umso regenerierter bin ich. Jetzt muss man bei dem Wörze aufpassen, den kann man nicht so generalisiert einteilen wie den Ruhepuls zum Beispiel. Er ist nämlich sehr individuell. Das heißt, man sollte ihn eigentlich schon über einen sehr langen Zeitraum beobachten. Und man spricht irgendwo, wenn man es einordnen will, laut Literaturwissenschaft irgendwo über 80 von einem sehr guten, aber wie gesagt, er ist sehr individuell. Also wenn jetzt Leistungssportler oder ambitionierte Sportler unter uns sind, die ein bisschen einen niederen haben, ja, nicht nur gleich in Panik verfallen, man muss sich das anschauen im Detail dann ein bisschen. Also es kann mehrere Ursachen haben, er ist eben, wie gesagt, auch genetisch bedingt ein bisschen individuell. Und ich schaue mir den immer an, als Beispiel, wenn ich jetzt Athletin betreut habe über einen längeren Zeitraum, ich habe ein HRV von 100, das ist eigentlich ein sehr guter Wert. Und wenn der jetzt extrem abschweift, zum Beispiel 60, die wacht in der Früh mit 60 auf, dann ist er ziemlich erniedrigt von ihrem Ausgangspunkt her, dann wäre das ebenfalls wie wieder ein Zeichen, das System ist überlastet. Und interessant ist da vor allem der Zusammenhang mit dem Nervensystem, weil am Ende steuert ja unser Nervensystem auch die Belastung. Wenn ich zum Beispiel beginne mit dem Sport, bin ich am Stress ausgesetzt, das ganze System fährt hoch, die Atemfrequenz steigt, die ganze Versorgung im Körper muss mehr werden durch Sauerstoff und so weiter. Und das eben wird über das Nervensystem reguliert. Und wenn jetzt unser System unter Stress steht und schon stimuliert ist, dann ist eigentlich über den Tag gesehen ständig erhöht, und es wäre wie ein Auto als Beispiel, dass man einfach sagen, das ständig hochtourig fährt. Und dann ist vielleicht idealerweise nicht gut, wenn an dem Tag ein Intervall folgt. Und das ist so ein bisschen auch aus Trainingssteuerungssicht ja dann relevant.
Okay, das heißt, die Werte des Biofeedbacks muss man eigentlich immer genau monitoren. Und deine Athletinnen, die entscheiden dann wirklich am Tag des Trainings, ob die Daten genau das hergeben, dass ein Training sinnvoll ist oder ob man das vielleicht abändern sollte.
Ja, und trotzdem ist aber ganz wichtig, Jörg Hösli, zu dem wir später kommen, der erzählt immer das Beispiel, er hat seine beste, überhaupt gebrachte Leistung immer mit einem extrem niedrigen HRV erbracht. Also man muss auch immer in Relation das Ganze sehen, eben mit dem Feedback vom Athleten, wie schaut die Folgewoche aus des Athleten, hat er vielleicht danach einen längeren Zeitraum, wo er regenerieren kann, was für eine Trainingseinheit steht an, und da wird schon recht komplex einfach, und das muss man sich einfach auch anschauen und dann im Zusammenspiel, und das ist eigentlich das Wichtige, für das mich oder was Biofeedback für mich so super eigentlich macht im Umgang mit Athleten, weil wir dadurch in den Austausch kommen und dann einfach auch sehen, ja, ist mit einem HRV Training möglich? Dann wird jeder sagen, jetzt wenn nur die Literatur liest, nein, aber wenn man es dann einmal probiert und sieht, okay, es geht, aber ich brauche danach vielleicht 3 Tage Regeneration, und wir haben jetzt gerade im Leistungssport danach 3 Tage Möglichkeit zu regenerieren, dann kann man es verwenden zum Beispiel. Und das ist eben diese Individualität, die bei diesen Werten niemals außer Acht gelassen werden darf, und eben ja das Zusammenspiel Athlet, Trainer in einem ehrlichen Austauschgespräch einfach. Also das ist ganz wichtig. Das
sollte man jetzt bei einem niedrigen HRV das Training komplett canceln oder vielleicht was anderes machen?
Ein erniedrigter HRV kann ja zum Beispiel auch dazu führen, dass ich vielleicht eine Krafteinheit machen kann, das weniger das Herz-Kreislauf-System belastet, wieder umgekehrt und mehr einen mechanischen Reiz als Beispiel setzt. Das ist ja nicht ausschließend. Gell? Deswegen ist da sehr wichtig, dass man einfach ja sich gut austauscht und überlegt, was macht zu dem Zeitpunkt Sinn, und am Ende ja das Ziel, das große übergeordnete Ziel am Ende einer Periode, je nachdem wie man es periodisiert oder Phase der Saison, sagt, ja, mach mal heute diese Einheit oder mach mal andere. Gehen wir in die Regeneration oder gehen wir in die Leistungssteigerung? Das ist sehr wichtig.
Die Herzratenvariabilität ist sicher einer der wichtigsten Parameter, wenn es um eine optimale Trainingssteuerung geht. Lass uns aber vielleicht noch ein wenig auf die Atemfrequenz zu sprechen kommen. Die hast du ja auch erwähnt. Wie ordnest du diese ein und was machst du oder was leitest du ab, wenn die zu hoch ist?
Ja, Beispiel kann ich eh gerade nennen. Ich habe gerade davor mit einem Athleten von mir telefoniert und der ist gerade in einer Aufbauphase. Und jetzt haben wir uns die Daten angeschaut, da war jetzt zum Beispiel die Atemfrequenz bei 19 und das ist eigentlich schon sehr hoch. Also prinzipiell jetzt aus der Literaturwissenschaft wird wieder gesagt, unter 14 ist so der Standard der Atemfrequenz. Und jetzt war es bei ihm bei 19. Und dann geht eben die Ursachenforschung los. Woran liegt's? Und. Bei ihm war es jetzt als Beispiel einfach eine Geburtstagsfeier gestern war, um nach 1 Uhr, nüchtern muss ich betonen dazu, jetzt beim Profisportler, ins Bett gegangen ist und es war einfach der Schlaf zu wenig. Das wirkt sich zum Beispiel auf das ganze Nervensystem aus. Aber umgekehrterweise muss man sagen, heute wäre jetzt zum Beispiel ein Maximalkrafttraining oder Intervalltraining dann nicht zielführend gewesen. Und das ist einfach entscheidend, dass man auch an diesem Wert sieht, wenn der erhöht ist, zu groß erhöht, ja, dann verzichte jetzt auf das hochintensive Training. Wenn er nur leicht erhöht ist, dann kann man wieder entscheiden in Absprache mit dem Athleten und im Gesamtkontext. Das muss man sich dann anschauen. Aber wichtig ist auch wieder diese individuelle Varianz. Mein Athlet, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, hat zum Beispiel eine Durchschnittsatemfrequenz von 15, 16. Das heißt, der ist eine Spur höher, als wie es jetzt die Wissenschaft rein theoretisch hergibt. Und dann verschieben sich diese Grenzen. Und das muss man halt als Trainer, wenn man so arbeitet, auch immer ein bisschen im Blick haben.
Abgesehen von den erhobenen Daten im Biofeedback, wie wichtig ist denn deiner Meinung nach das tägliche Körpergefühl oder das Belastungsempfinden der Athleten? Also wenn die Datenlage nicht zusammenpasst mit dem subjektiven Körpergefühl, was gibst du dann dem Vorzug? Verlässt du dich dann auf die erhobenen Daten und leitest das Training oder das Trainingspensum dann davon ab? Oder vertraust du dann auf das subjektive Gefühl der Athletin und steuerst danach dein Training?
Einfließen, ich würde mittlerweile behaupten, dass das vielleicht sogar die größte Baustelle im ambitionierten Hobbysport und im absoluten Leistungssport ist. Also wirklich als Baustelle. Ich bin froh, dass es Biofeedback gibt, um eben Sportlern sichtbar zu machen, dass sie subjektiv teilweise nicht mehr empfinden. Einfach, das ist ein bisschen ein Problem auch. Selbst erlebt, dass man immer davon gesprochen hat, Leistungssport ist nicht gesund. Ja. Das stimmt zum einen, aber es gibt sehr, sehr viele Bereiche, die auch unnötig so ja herbeigeredet werden, wo man einfach sagt, man argumentiert auch mangelndes Wissen zum Teil, auch altmodische Trainingsmethoden vielleicht zum Teil, dass man sagt, ja, Sport ist ungesund. Und jetzt haben Sportlerinnen, die zum Beispiel in eine Schwerpunktschule gehen mit 15 oder Sportler, ja, einfach einen harten Trainer, dann prägt das. Da schleicht sich was ein im Körper, haut zu sich selber sein, durchhalten, versuchen die Leistung zu bringen, ich kann das, ich will Profi werden, jetzt als einfaches Beispiel. Aber auch im Hobbysport, ich will den anderen zeigen, ich schaffe nach meinem 60-Stunden-Job nur eine Radtour von 2 Stunden, ich schaff's, einen Radmarathon zu fahren und da prägt sich schon was ein. Und dann, erfahrungsgemäß reden sich sehr viele ein, ich habe ein gutes Körperempfinden, ich halte das aus. Die Wahrheit ist, ich sage immer, der Körper ist ein bisschen wie ein Auto, ein schwaches Auto. Fiat Punto auf der Autobahn mit 140, ständig hochtourig unterwegs. Ja, er wird mich oft ans Ziel bringen, aber irgendwann nicht mehr. Weil das Auto einfach nicht ja für die Geschwindigkeit und für dieses hochtourige Fahren gebaut ist. Und so ähnlich ist beim menschlichen Körper. Unser Problem ist eben, dass wir sehr vieles übergehen können, tolerieren können, hart zu uns selber sein können. Und das kriegen ja Sportler eigentlich von klein auf auch vermittelt. Und dann ist eben eigentlich dieses subjektive Empfinden außer Gleichgewicht gebracht. Und da helfen mir jetzt speziell diese Tools, wieder das Ganze ein bisschen in Einklang zu bringen. Im Austausch, das ist ein bisschen diese Reflexion, Selbstreflexion Sportler und eben im Austausch dann mit ihnen, dass sie wieder erkennen, wie entscheidend es ist, auf den Körper zu hören. Dass danach eben Leistungssteigerung stattfinden kann, dass sie sich nicht verletzen. Es ist unglaublich, Beispiel Frauen, wie häufig die dann berichten, wenn sie zum Beispiel im Zyklushöhepunkt sind, ja, wenn sie das rückwirkend beleuchten, was für Auswirkungen das als Beispiel haben kann. Und bei Männern, wenn eine Grippe ansteht, wir merken das ja auch, aber man muss ehrlich zu sich selber sein. Und da helfen die Biofeedbacks eigentlich wieder das subjektive Empfinden zu verbessern.
Ja, man könnte es auch so formulieren, das Biofeedback hilft dabei, das subjektive Gefühl ein wenig zu objektivieren, damit man Zahlen vor sich hat und dass man das leichter verstehen kann.
Genau, das ist auch immer meine Herangehensweise. Zuerst zeigen wir auf, wo es Defizite gibt. Da helfen mir die Daten oft viel. Man kann es ja visualisieren, Zahlen. Dann einfach, dass man wirklich sagt, man stellt einen Zusammenhang her und dann eben, wenn man sagt, jetzt ist das subjektive Empfinden wieder besser, dann kann man wieder den Umkehrschluss einleiten, jetzt gehen wir in die Verbesserung. Und das ist ein Prozess, den ich meistens mehrmals durchlaufe mit Athleten.
Du hast ja vorher Jürg Hösli erwähnt, den Schweizer Ernährungsdiagnostiker. Er war ja letzten September bei der BSBA Trainer Convention dabei mit einem ganz tollen Vortrag über das psychophysiologische Interaktionsmodell. Das ist so sein Ansatz bei seiner Arbeit. Du hast ja bei ihm auch die Ausbildung gemacht. Da geht es um die Verbindung von Training, Ernährung und Regeneration. Lässt sich das Biofeedback auch in diesen Bereichen sinnvoll einsetzen?
Ja, bei ihm selber habe ich jetzt in Zusammenarbeit wenig gemacht, aber er ist einfach unglaublich, was das Thema eben, das was jetzt eh schon indirekt immer anklingt, so dieses psychophysiologische Modell, das er aufgestellt hat und einfach mit Daten untermauern kann, wie kein zweiter im deutschsprachigen Raum. Ja, einfach dieser Zusammenhang, wie sehr die Psyche, das Emotionale, und da spricht ja auch, oder da fällt ja auch das rein, was ich davor mit dem subjektiven Empfinden gemeint habe, wenn ich als Athletin ständig hart zu mir bin, als Athlet, wie sich das auswirkt. Und da spielen genau diese Daten eine Rolle. Er hat zum Beispiel jetzt vor 3 Wochen den absolut besten Ratgeber für mich rausgegeben in Bezug auf Biofeedback, die ganzen Schlafvariablen und so weiter. Also vieles, was ich jetzt erwähnt habe, hat er da sehr detailliert zusammengefasst und dementsprechend ist ja schon eine Basis meiner Arbeit. Ich kann nur insgesamt sagen, diese Sichtweise mit Daten, das Arbeiten mit Daten und die Zusammenhänge herstellen, so wie er das macht, also das ist wirklich einzigartig und das bringt jeden Trainer weiter, weil er eben nicht nur diesen einseitigen physiologischen Blick auf die Dinge hat, sondern eben auch den psychischen, den wir eben sehr häufig einfach komplett unterschätzen. Und er ist ja eigentlich Ernährungswissenschaftler, wenn auch diese Komponente noch reinkommt, die Zusammenhänge, wie wirken sich denn Ernährung auf dieses ganze Biofeedback auf die einzelnen Werte, das ist nämlich massiv. Und wenn man das belegen kann, dann ist ja sehr toll. Was man aufpassen muss bei dem Gesamtsystem ist einfach jetzt, ich betreue oder immer wieder auch junge Athleten von klein auf anbetreut, wann fängt man an, sowas einzuführen, wie weit geht man rein, weil es ist natürlich auch die Gefahr groß, dass Sportler dann Angst haben am Wettkampftag, wenn die Werte schlecht sind als Beispiel. Und deswegen muss man da einfach auch immer gut überlegen, weil sonst die Psyche wieder stark zum Tragen kommt und die Leistungsfähigkeit einfach gemindert wird, weil die Daten nicht passen.
Kannst du uns da vielleicht auch ein Beispiel geben, wie sehr da die Ernährung und die Regeneration mit reinspielt, wenn es um eine optimale Trainingssteuerung geht?
Ja, habe ich Beispiel Skifahrerin, Relative Energy Deficiency Syndrom, das bedeutet nichts anderes, sie hat über sehr lange Zeit einfach insgesamt zu wenig Energie aufgenommen. Und die Folge als Beispiel bei der Frau ist einfach, dass im Prinzip der Zyklus dann irgendwann aufhört oder nicht mehr stattfindet. Ist fatal, weil schlussendlich die Geschlechtshormone entscheidend für Trainingsanpassung sind, die ganzen Wachstumshormone und so weiter. Es ist so, dass das ganz viel auch damit zu tun hat, zum einen eben die Problematik hart zu sich selber sein. Ich bin eine Spitzenathletin, ist jetzt wirklich ein echt Beispiel, Spitzenathletin, die auch Erfolge liefert. Das heißt, jede Athletin, die Erfolge liefert, da wird nie ein Trainer, Arzt und so weiter so genau hinschauen. Das ist eine Problematik. Und jetzt kommt bei ihr noch hinzu, sie isst über Jahre viel zu wenig. Und dann kommt eben das ganze System aus dem Gleichgewicht. Ihr Trainingserfolg basiert eigentlich nur noch darauf, dass sie sagt, sie schaut zu sich selber. Und da sieht man eben auch, das sind ganz häufig Menschen, wenn wir jetzt sagen, was nimmt der Sportler zu sich? Das sind Kohlenhydrate, das sind Fette und Proteine. Und als Beispiel jetzt, wenn es ist dieser High-Protein-Hype, den ich jetzt gar nicht kritisieren möchte, aber irgendwann haben wir einfach genügend Proteine als Sportler zugeführt. Und dann, wenn ich es nicht über die Kohlenhydrate und Fette, speziell Kohlenhydrate mache, dann kriegen wir ein Problem, weil der Körper nicht mehr die sogenannten Energiebringer, Kohlenhydrate, in den Körper reinlässt. Und das wirkt sich dann wiederum einfach auf die Regeneration aus. Wenn ich nicht die Energiebringer reinlasse, insgesamt zu wenig Energie in meinem Körper kriege, dann hat es eben Auswirkungen auf den Hormonhaushalt und. Und das ist der Zusammenhang. Und das ist immer ein psychisches, ich bin zu hart zu mir selber, ich höre nicht auf meinen Körper, dass da was nicht stimmt. Punkt 2, ich trainiere weiter hart, obwohl mein Körper nach einer Pause schreit. Und im dritten Fall sind diese Dinge dann eben auch bei einem Biofeedback sichtbar. Die werden sichtbar. Oft leider zu spät.
Du bist ja selbst Teil der nächsten BSBA Trainer Convention, die von 26. bis 28. September am Farkasee über die Bühne geht. Und da bist du auch mit dem Thema vertreten, eben Biofeedback in der leistungsbezogenen Trainingssteuerung und einfache Diagnosetools. Da wirst du ja noch viel detaillierter zur Sache kommen. Aber wenn jetzt Hörerinnen und Hörer jetzt schon starten wollen, jetzt sind es ja noch ein paar Monate bis zur Trainer-Convention, welche Tipps könntest du ihnen dann geben, wie sie mit Biofeedback jetzt einmal anfangen können?
Ja, auf alle Fälle diese Daten, die wir genannt haben, Herzratenvariabilität, Atemfrequenz und als Beispiel eben auch die Ruhefrequenz. Und ganz entscheidend auf feinfühlige mal drauf achten. Was ist sich vor dem Einschlafen? Was passiert mit der Ruheherzfrequenz zum Beispiel, mit dem Ruhepuls oder Ruheherzfrequenz, wenn ich zu spät am Abend ist zum Beispiel? Oder wenn ich zu spät am Abend zu hart trainiere als Beispiel? Einfach mal schauen, das finde ich, das war immer mein Eigenprojekt über lange Zeit, wenn ich so meinen Whoop-Tracker habe als Beispiel, dass ich mir mal anschaue, was sind denn die Auswirkungen? Da gibt es ja auf dem Fragebogen noch dazu bei den meisten Tools, was sind die unmittelbaren Auswirkungen? Und dann kriegt man für sich selber mal ein bisschen Gefühl, das wirkt so. Auf einmal kriegt man aufgezeigt, ja, wenn ich zu spät esse, dann wird mein Tiefschlaf als Beispiel weniger. Ich regeneriere schlechter und. Und das wäre für mich so der erste Ansatz, dass wirklich, ja, wenn Menschen solche Tracker bereits haben oder überlegen, sich einen anzuschaffen, dass man sagt, ich schaue mir das an, ich beschäftige mich damit selber, indem ich einfach die Daten beobachte. Was war gestern? Hatte ich eine stressige Woche? Wie wirkt sich das auf mein Leben aus? War ich emotional unter Druck? Was passiert mit den Daten? Was passiert aber auch, wenn ich erholt bin? Was passiert, wenn ich krank werde? Einfach diese Daten ein bisschen ja selber deuten lernen, sich selber zu Gemüte führen und dann lernt man mit der Zeit auch das ja zielführend einzusetzen.
Das heißt, am besten beginnt man, wenn man eine kleine Datensammlung über sich selbst macht und das korreliert mit den verschiedenen subjektiven Empfindungen, wie es einem geht, dann glaube ich, kommt man schon ein bisschen weiter bei dem Thema. Du hast jetzt nicht nur einen Vortrag, sondern auch einen Workshop auf der Trainer Convention und da geht es dann um Bewegungseinschränkungen einfach erkennen und gezielt handeln. Ich denke, das ist genau das Thema, was du eingangs erwähnt hast, um an den Basics einmal zu arbeiten, dass der Körper richtig gesund ist und dass man ihn dann trainieren kann, optimal.
Ja, genau, da geht's eigentlich genau in den Bereich, die sogenannte verzogene Karosserie, wie wir es eingangs kurz beschrieben haben. Es geht einfach darum, wir haben nicht das Riesenteam. Ich arbeite auch selten mit einem Riesenteam. Ja, man hat Kontakte nach außen, aber faktisch auch, dass Hobbysportler, aber auch Leistungssportler, die sind irgendwo unterwegs, die haben nicht immer ein Riesenteam um sich und die haben auch nicht immer den Physio, der Defizite ausgleichen kann, beziehungsweise hat der Physio viel zu viele Athleten pro Kopf. Und da geht es mir einfach darum, wie kann ich anhand von einfachsten Möglichkeiten, Analyse von Minisprüngen, erkenne ich da einen Knievalgus zum Beispiel bei der Landung, oder Überkopfkniebeuge, erkenne ich da Defizite. Einfach, dass man sagt, wir schauen uns da diese Testbatterie, von der ich eingangs kurz, erwähnt habe, aus Sicht eines Trainers an. Ich komme Physiotherapeut aus Sicht eines Trainers und wie können wir schon zumindest gegensteuern? Und das ist ja dann, oder mir berichten es die Physios immer, wenn einmal so die Basisarbeit gemacht ist, dann wird auch ihre Arbeit leichter. Und es ist einfach Fakt, die meiste Arbeit macht der Athlet im Training. Und dementsprechend ist auch wichtig, dass man eben nicht auf diese verzogene Karosserie aufbaut, sondern dass man sagt, man stellt eine Basis her, in der sich der Sportler entwickeln kann. Und das geht oft ganz leicht. Nachteil, das kann ich gleich erwähnen, ihr geht dann auch raus und werdet sehr viele Menschen beim Gehen analysieren. Beim Joggen, überall.
Ja, so lange ist es ja nicht mehr. Es sind ja nicht einmal mehr 3 Monate bis zur Trainer-Convention. Aber jetzt hat man natürlich den Fokus auf den Sommer und auf den bevorstehenden Urlaub. Wir beide auch, nehme ich an. Und Alles, was dann kommt, wird eher nach hinten verschoben. Aber nutzt es, es kann sich auszahlen, denn jetzt gibt es auch noch Early Bird Tickets für die BSBA Trainer Convention. Schaut rein auf bewegungsakademie.at und sichert euch jetzt schnell eines, damit ihr dann nicht vielleicht mehr bezahlen müsst dafür. Wie schaut es bei dir aus, David? Bist du jetzt auch im Regenerationsmodus und im Urlaub?
Im Urlaub noch nicht, aber nur mein Athletenkontakt, da sind jetzt viele gerade so ein bisschen in der Sommerpause, relativ viele Wintersportathleten, die dann sich jetzt vorbereiten. Da wird es ein bisschen intensiver und haben noch ein, zwei andere Projekte nebenbei in diesem Bereich und die möchte jetzt im Sommer ein bisschen vorantreiben. Ja, und dann geht es eine Woche nach Italien und ja, freue ich mich drauf, auch das Ganze mal kurz hinter mir zu lassen und eben, ja, wie eingangs erwähnt, dann auf sich selbst zu schauen, dass das Ganze im Einklang bleibt.
Es ist ja auch wichtig, dass die Trainer regenerieren.
Ganz genau.
Lieber David, ich danke dir noch einmal fürs Gespräch, dass du uns heute schon so einen tollen Einblick gegeben hast. Und natürlich freue ich mich dann, wenn wir uns Ende September wiedersehen am Fackersee bei der BSBA Trainer Convention. Tschüss.
Danke, danke. Gleichfalls. Und ich freue mich sehr, im September dann dabei sein zu können und euch noch in der Tiefe das Ganze ein bisschen zu präsentieren.
erichfrischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.